Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unworthy. Heute zu Gast Sohrab Mohammad. Sohrab ist einer der beiden Gründer von Reishunger. Dass man um das Thema Reis tatsächlich eine ganze Firma bauen kann, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber genau das hat er mit seinem Partner gemacht. Und zwar extrem erfolgreich und seit über 10 Jahren. Die ganze Geschichte zu Reishunger erzählt er jetzt hier in Unworthy. Und ich garantiere euch, wenn ihr bis zum Ende hört, werdet ihr Reis auf jeden Fall anders essen als bisher. Viel Spaß! Hi Sohrab, danke für deine Zeit. Ich glaube, wir werden uns heute ganz viel über Reis unterhalten. Wie bist du zum Thema Reis gekommen in deinem Leben?
Also eigentlich bin ich rein zufällig auf das Thema Reis gekommen, weil ich habe studiert, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat also überhaupt nichts mit Reis oder mit Lebensmitteln zu tun. Da habe ich meinen Geschäftskompagnon Torben Butcher kennengelernt. Und als wir damals irgendwie uns die Frage gestellt haben, ob wir zu Airbus, Daimler oder BMW wollen, war uns relativ schnell bewusst, dass es keiner von den dreien sein soll. Und dass wir lieber was Eigenes gründen wollen. Und das Thema Reis ist eigentlich nur durch ein Brainstorming entstanden. Torben meinte zu mir, was gibt es eigentlich im Iran, was es in Deutschland nicht gibt? Und ich meinte Reis. Und das war eigentlich nur so ein Denkansatz, den er mir geben wollte. Und meine Antwort war eigentlich selten dämlich, weil Reis gibt es auch in Deutschland, aber halt nicht in der Qualität, wie ich es von zu Hause kenne. Hintergrund, meine Eltern sind aus dem Iran. Ich bin zwar hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber ich bin natürlich mit der iranischen Esskultur groß geworden. Und im Iran ist Reis wirklich nicht irgendwie eine Beilage, sondern eigentlich das Zentrum eines jeden Esstisches. Und so bin ich darauf gekommen und dann meinte Torben, interessant, lass mal weiter darüber reden und so. Und dann hat sich das so nach und nach ergeben, dass wir irgendwann der Meinung waren, dass es eine gute Idee ist, eine neue Reisbrand auf den Markt zu bringen. Das war eigentlich so die Grundidee.
Und das habt ihr direkt nach dem Studium gemacht? Also ihr hattet noch nie einen festen Job in eurem Leben? Ihr habt nicht irgendwo andere Dinge gemacht, sondern ihr habt wirklich nach dem Studium da gesessen und gesagt, okay, lass uns selbstständig machen, weil das alleine ist ja schon relativ ungewöhnlich.
Ja, also wir haben während des Studiums die Idee gehabt, uns selbstständig zu machen. Da wir zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht die richtige Idee hatten, bin ich dann nach München gegangen und war dann da bei einer Designagentur, also eigentlich auch ungewöhnlich für einen Wirtschaftsingenieur, aber ich hatte absolut keine Lust, irgendwo in der Industrie zu arbeiten und habe mich immer so eher dem ästhetischen, visuellen hinbezogen gefühlt. Torben zu dem Zeitpunkt hat damals bei Kraft Foods angefangen in der Logistik. Also wir waren, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr festangestellt in anderen Firmen, bis dann die Idee zu Reishunger geboren ist und ich dann wieder zurück nach Bremen gekommen bin und wir uns wirklich, ich glaube, am 1. Dezember 2010 in eine 400 Quadratmeter große, eiskalte Lagerhalle gesetzt haben, in so einem kleinen Container. Irgendwie jeweils eine Heizung irgendwie zwischen die Füße geklemmt, damit wir nicht erfrieren und haben einfach losgelegt. Also relativ schnell nach dem Studium, ja.
Aber was war denn da die Idee? Okay, Reis, wir verkaufen Reis. Also da würde man jetzt erstmal denken, gut, da gibt's eine Sorte Reis, fertig.
Genau. Und das ist genau das Ding. Also um zu verstehen, warum wir Reis gemacht haben, muss man erstmal verstehen, was die Probleme sind. Also das Problem Nummer eins ist, dass Deutschland generell oder Westeuropa außer UK ein bisschen ausgenommen einfach keine Reiskultur hat. Ne? Also Leute wissen eigentlich gar nicht, dass es guten Reis gibt, dass es das Reis, das sortenreichste Grundnahrungsmittel der Welt ist. Das wissen die Leute nicht. Ne? Die denken, ja, Reis ist halt dieses weiße, pappige Zeug, das nach nichts schmeckt und mich irgendwie einfach satt macht. Gibt es zu Königsberger Klopse oder zu Hühnerfrikassee und mehr wissen, weiß der deutsche Küchenhaushalt eigentlich in der Regel nicht. Dabei ist Reis nicht nur das älteste, das wichtigste, sondern auch das grundreichste Grundnahrungsmittel der Welt. Es gibt schwarzen Reis, weißen Reis, braunen Reis, grünen Reis, roten Reis. Es ist unglaublich, was es da alles gibt. Und das ist sozusagen unsere erste Aufgabe, dass wir Europa darüber belehren möchten oder Europa zeigen möchten, welche Vielfalt Reis eigentlich alles hat. Das ist Number One. Und Nummer zwei ist, dass aufgrund dieses Nichtwissens, was Reis alles kann, haben die Leute natürlich auch gar keinen Zugang zu diesem Lebensmittel. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie man Reis vernünftig kocht. Und wenn sie vielleicht dann irgendwie dann das richtige Reis-Wasser-Verhältnis dann doch irgendwann mal rausgekriegt haben, wissen sie gar nicht, welche Gerichte sich dadurch kreieren lassen, ne? Und wie gesund und nahrhaft und abwechslungsreich man sich damit ernähren kann. Und das ist unsere zweite Aufgabe, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, Deutschland darüber zu informieren und zu inspirieren, mehr mit Reis zu kochen.
Aber es wirkt ja jetzt erstmal so, als wenn man sich mit Lebensmitteln beschäftigt, dass man da hätte ja auch vorher schon drauf kommen können. Also warum gab es da wirklich gar keine Konkurrenz? Also es wirkt jetzt so einfach, so offensichtlich, mhm, zu sagen, ja klar, irgendwie kennen wir Reis schon, aber irgendwo auch nur diesen einen in der orangenen Packung, den wir als Kinder alle irgendwie in den Werbespots rauf und runter gehört haben. Aber das war's. Ja. Also da hattet ihr ja quasi ein blankes Feld.
Genau so ist es. Also es ist ja aber oft so, ne? Also irgendein schon bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung wird dann quasi von irgendjemandem disruptiv behandelt. Und das war bei uns beim Thema Reis. Warum? Weil wenn man sich damals, also keine Ahnung, in 2009, 2010, als wir das letzte Mal da irgendwie eine groß angelegte Recherche gemacht haben, um zu schauen, wie Reis eigentlich vermarktet wird, ist man relativ schnell darauf gekommen, okay, kein Wunder, dass der deutsche Verbraucher keinen Bock auf Reis hat. Weil du gehst in den Supermarkt, kriegst am besten irgendwie, also kriegst eigentlich gar keine richtige Sorte. Es ist ja alles irgendwie billiger Mischreis, der in kleine Beutel gepackt wird. Diese Beutel können dann als Kochhilfe quasi einfach in den Kochtopf gelegt werden, werden nach 5 Minuten rausgeholt und dann hast du eigentlich so eine Püre, die einfach nach nichts schmeckt. Ne? Das ist das, was du in Deutschland im Reisregal 2009, 2008, 2009 irgendwie bekommen hast. So, das heißt, es wurde weder irgendeine Sorte kommuniziert, noch wurde irgendwie kommuniziert, was man damit machen kann, woher das kommt, wie das angebaut wird und so weiter und so fort. Ne? Und dann hast du diese Verpackung und dann steht da irgendwie drauf, keine Ahnung, Langkorn, super Allzweckreis, in Klammern auch Milchreis geeignet, in 5 Minuten fertig. Ne? Also so, das war die Art und Weise, wie Reis kommuniziert wurde und vermarktet wurde. Und das war dann so der Punkt, wo wir dachten so, warte mal, das wichtigste, älteste und sortenreichste Grundnahrungsmittel der Welt, welches es in 1000 verschiedenen Sorten gibt, wird auf diese Art und Weise in Deutschland vermarktet? Da stimmt irgendwas nicht, da müssen wir irgendwie ran. Ne? Und so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, Reishunger ist eine Brand, die sich Reis als sozusagen als Hauptthema nimmt und in erster Linie damit anfängt, die Konsumenten beziehungsweise die potenziellen Interessenten darüber zu informieren, was ist Reis eigentlich? Woher kommt Reis? Wie wird Reis angebaut? Welche verschiedenen Sorten von Reis gibt es? Und dann eine sehr, sehr klare, sehr unmissverständliche Kommunikation an den Tag legen. Lieber Kunde, das ist ein sogenannter Basmati-Reis. Basmati-Reis kochst du mit folgendem Reis-Wasser-Verhältnis in so und so 4 Minuten, entweder im Kochtopf oder im Reiskocher. Und diese Gerichte kannst du dazu machen. So ist der Geschmack, so ist die Konsistenz. Das ist die Background-Geschichte zu Reis. Ganz einfach gesagt, das, was schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten, mit anderen natürlichen Nahrungsmitteln wie Wein, Kakao, Schokolade, Kaffee, Tee gemacht wird, ist völlig logischerweise auch mit Reis anwendbar. Ne? Und zwar den Hintergrund und die ganzen wirklich sehr wertvollen Informationen, die es zum Thema Reis gibt, vernünftig zu kommunizieren.
Heute nennt man das Content Marketing. Also das war euch damals schon klar, dass man das wirklich mit Inhalten versehen muss, weil einfach nur 10 verschiedene Sorten Reis verkaufen wird nicht reichen, sondern ihr habt quasi einen erzieherischen Auftrag, den Leuten zu erzählen. Genau. Pass mal auf, wir fangen eigentlich bei Adam und Eva an bei euch. Wir müssen euch erstmal erklären, was das eigentlich alles ist.
Genau so ist es. Also deswegen war relativ schnell, während wir im Brainstorming-Prozess waren, war uns relativ schnell klar, dass wir zwar eine saubere und aufgeräumtere Reis-Brand auf den Markt bringen können, die wir auf klassischem Weg, und zwar über den LEH, also den Lebensmitteleinzelhandel, vermarkten, wo wir dann neben den anderen Brands stehen und durch unsere vielleicht etwas aufgeräumtere Kommunikation dazu beitragen, dass die Leute eher zu unserem Produkt greifen als zu einem anderen Produkt. Aber uns war relativ schnell klar, dass das nicht unser Weg sein kann. Und zwar, dass wir eher, weil wir so viel zu erzählen haben, auf einen eigenen Online-Shop bauen müssen, weil es da, ja, wie du richtigerweise sagst, die ganzen Content-Möglichkeiten gibt. Also Hintergrundinformationen, Fotos, Videos, Kochanleitungen, Rezepte und so weiter und so fort. Und das war so der Weg, den wir damals sofort erkannt haben und direkt losgelegt haben, ja.
Also das heißt, ihr habt eigentlich von Anfang an voll aufs Internet gesetzt. Also ihr habt gar nicht versucht, irgendwo in irgendwelche Supermärkte reinzukommen mit euren Sachen, sondern ihr habt gesagt, wir schaffen es nur im Netz, eben Produkt und Content miteinander zu verbinden.
Genau so ist es. Also wir haben, um dir mal ein paar, um dir einen Zeitrahmen zu geben, also wir sind gestartet irgendwie Dezember 2010, 4 Monate später, also im April, waren wir online und ja gut, siehe da, niemand hat bestellt, ne? Also keine Sau hat irgendwie auf Reis im Internet gewartet. Deswegen mussten wir ein paar Umwege gehen, um Leute wiederum auf unseren Online-Shop aufmerksam zu machen. Und eine der Umwege war zum Beispiel auch, dass wir mit Einzelhändlern zusammengearbeitet haben, von denen wir wissen, dass sie Meinungsmacher sind, ne? Von denen wir wissen, dass sie, wenn die unsere Produkte in ihren Regalen haben, hat das eine Außenwirkung und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ebenfalls unser Online-Shop, der zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, völlig unbekannt war, irgendwie Aufmerksamkeit findet. Einer der Partner ist auch, by the way, Mutterland in Hamburg.
Ach, der Jan Schawe.
Der Jan Schawe ist einer unserer allerersten Supporter. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja, sehr schön. Ja, er macht tolle Sachen und Mutterland ist ja, freut einen auch, dass es immer mehr davon gibt, weil er wirklich geschafft hat, dass da ein tolles Erlebnis ist. Also stimmt eigentlich, den muss ich auch mal einladen hierher.
Total.
Weil seine Geschichte ist, glaube ich, auch toll und sein Kampf gegen all die Großen und das Ausbeuten von vielen, die dieser Kette hängt. Aber okay, ihr habt die Produkte online gestellt. Wo hattet ihr denn das Reiswissen her? Du über deine Familie oder habt ihr selber erstmal angefangen zu überlegen, was kommt ins Sortiment, was nicht und wo habt ihr es herbekommen? Also wo kauft man Reis ein?
Ja, total. Also ich hatte kein wirkliches Vorwissen über Reis, Torben auch nicht. Wir mussten uns das wirklich selber erarbeiten, also haben mit 1000 Lieferanten gesprochen, mit Reisbauern gesprochen, haben uns Bücher gekauft, haben im Netz recherchiert, bis wir irgendwie das gesamte Wissen zusammen hatten. Ich wusste eigentlich nur immer im Ergebnis, was guter Reis ist, weil meine Mom kann unfassbar geilen Reis machen, aber ich wusste nicht, warum das so gut ist, ne? Also ist es nur die Zubereitungsart oder ist es das Korn an sich oder ist es vielleicht irgendwas ganz anderes, was ich nicht auf dem Ticker hatte. So, und dann haben wir wirklich bei Null angefangen und haben uns informiert und sind dann nach und nach zu richtigen Reisprofis geworden, haben auch sau viel selber gekocht und gegeneinander verglichen und Tastings gemacht. Alles zu zweit, alles in unserer riesengroßen 400 Quadratmeter großen Halle, die wir damals wegen Leerstand hier auf dem Bremer Großmarkt netterweise zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und hat sich das so nach und nach ergeben. Und letztendlich haben wir dann den Entschluss gefasst, dass wir mit exakt 6 Sorten Reis online gehen wollen, weil wir das Gefühl hatten, dass 6 Sorten irgendwie eine Menge ist, die deutlich zeigt, dass es verschiedene Sorten gibt, aber nicht zu wenig ist, aber auch nicht zu viel ist, sodass wir nicht direkt überfordert sind. Und das war Basmati-Reis aus Indien, Jasmin-Reis aus Thailand, Milchreis und Risotto-Reis aus Italien, Sushi-Reis aus Japan und irgendein anderer Reis noch, ich glaube Paella-Reis aus Spanien, den hatten wir, glaube ich, auch von Anfang an dabei.
Das heißt, in Spanien wird auch Reis angebaut und in Italien wird Risotto angebaut?
Also Italien ist das größte Reisanbaugebiet Europas. Das wissen die allerwenigsten, und zwar tatsächlich im Norden, um Mailand herum. Dort gibt es riesige, riesige Reisfelder, weshalb Risotto ja auch ein Nationalgericht ist, was vor allem im Norden von Italien gegessen wird. Ja, und in Spanien auch, und zwar in Valencia. Also dort gibt es ebenfalls riesige Reisfelder, wo unter anderem, also oder vorrangig, der sogenannte Bomba-Reis angebaut wird. Und der Bomba-Reis ist der Reis, der für Paella genutzt wird. Ne? Deswegen gibt's da auch eine starke Reiskultur. Das ist tatsächlich etwas, was, also die meisten Leute würden Reis in die asiatische Richtung drücken, und das ist absolut nicht der Case. Also Reis ist was Internationales.
Abgefahren, also ich lerne sehr viel. Ja. Okay, jetzt stellt man 6 Reissorten online, und da würde einem ja jeder sagen, vor allen Dingen 2010, seid ihr bescheuert, irgendwas, was man probieren muss, ins Internet zu stellen. Unter Paella und Risotto und so kann man sich vielleicht noch was vorstellen, aber man muss doch irgendwie, keine Ahnung, im Supermarkt stehen, und daneben steht dann jemand, der eine Promotion macht und die Dinger irgendwie nebenher verkostet, und dann verkauft man es so. Ja. Wie waren denn da die ersten Reaktionen? Oder eigentlich stelle ich die Frage auch jedem, wie war es denn, als so die erste Bestellung einging? Also dass das erste Mal Bing gemacht hat, und verrückt, da hat tatsächlich einer was bestellt.
Ja, das war total krass. Ich werde das auch nie vergessen, weil es ein sehr einmaliger Moment im Leben ist, glaube ich, von jedem, der irgendwie was startet. Und das Interessante und das Spannende an der ganzen Nummer ist, als wir online gegangen sind, ich glaube, das war der 7. April 2011, die allererste Person, die bei uns bestellt hat, war jemand, den wir nicht namentlich zuordnen konnten. Und das war natürlich für uns ein krasses Highlight. Das war irgendwie, letztendlich hat sich herausgestellt, das ist ein Kumpel von einem Kumpel. Aber immerhin jemand, den wir nicht direkt kannten. Ne? Und danach folgten ein paar weitere Bestellungen von Leuten, die wir kannten. Und dann war halt natürlich irgendwie Ebbe. Ne? Da kam irgendwie gar nichts mehr über mehrere Tage. Und dann, und das ist auch das Spannende an der ganzen Sache, weil viele Leute denken, dass gründen bedeutet irgendwie was an den Start bringen. Ne? Aber die Wahrheit ist, das ist nur der Anfang. Also die echte Arbeit beginnt erst, wenn es am Start ist. Ne? Dann musst du erst richtig anfangen zu arbeiten, um Kunden zu überzeugen und oder Verkäufe zu generieren. Und das hat sich dann über die nächsten Monate nach unserem Start gestreckt, dass dann die ersten Kunden, die wir weder namentlich noch in irgendeiner Form in Verbindung mit Freunde oder Familie bringen konnten. Das hat dann ein paar Wochen bis Monate gedauert, bis es soweit war.
War euch das da schon bewusst zu dem Zeitpunkt, dass ihr eigentlich nicht nur Reisexperten werden müsst, sondern ihr eigentlich auch Experten für Online-Marketing? Also wenn ihr Traffic auf die Webseite kriegen wollt, dann müsst ihr irgendwie E-Commerce-Profis werden. Die technische Seite, die kriegt man vielleicht noch irgendwie hin mit irgendwelchen Shops aus dem Baukasten, die es vielleicht auch 2010, 11 schon gab. Aber das ganze Thema, Mist, jetzt muss ich ja irgendwie Suchmaschinenoptimierung machen, irgendwie Facebook-Ads schalten oder was auch immer.
Ja, also klar, das war uns bewusst, hat uns aber auch entsprochen. Also Torben und ich sind, glaube ich, beide so ein bisschen nerdy. Also wir sind nicht so die Sales-Typen. Wir sind nicht so die Typen, die irgendwie rausgehen und mit 1000 Leuten schnacken in der Hoffnung, dass irgendjemand unsere Produkte kauft und so, sondern uns hat das immer sehr, also die Vorstellung, hinterm Rechner zu sitzen und eher mit den Tools, die einem zur Verfügung stehen, einen Weg zu finden, um Customers zu finden, hat uns sehr gut gefallen. Und deswegen haben wir uns direkt in die Arbeit gestürzt und haben Leute geheiert. Also es waren am Anfang eher Studenten und haben dann irgendwie Bücher und Blogs gewälzt, wie man jetzt irgendwie eine SEO-Kampagne baut, wie man, keine Ahnung, wie man Blog-Marketing zum damaligen Zeitpunkt betreibt, wie man vielleicht auch schon erste Influencer gewinnt, wobei das Influencer, dieses Wort gab es 2011 gar nicht. Das kam dann erst ein paar Jahre später. Aber ja, uns war das klar, aber es hat sehr lange gedauert, bis wir uns wirklich Experten nennen konnten, beziehungsweise würde ich sagen, also jemand anderes muss uns Experten nennen, weil wir selber sind immer noch der Meinung, dass wir viel zu viel noch nicht wissen und dass sich alles viel zu schnell bewegt, als dass du überall hinterherkommst. Deswegen, ja, genau.
Was waren denn so die ersten Maßnahmen, die ihr dann unternommen habt? Job war online, der erste Freund von einem Freund hat bestellt. Wo habt ihr da den Fokus drauf gelegt?
Also wir haben Pressearbeit gemacht. Das war auf jeden Fall was eher nicht nerdiges, wo wir einfach irgendwie den schnellsten und größten Hebel gesehen haben, ne, wo ich dann tatsächlich irgendwie Zeitschriften und Zeitungen angerufen oder angeschrieben habe in der Hoffnung, dass die über uns berichten. Das ist dann auch passiert, weil es alle total verrückt fanden, dass zwei Jungs aus Bremen sich jetzt irgendwie mit dem Thema Reis und Online auseinandersetzen. Dann haben wir relativ schnell uns mit dem Thema SEO beschäftigt, haben super, super viel Content aufgebaut, von dem wir bis heute irgendwie profitieren, weil wir, du kannst irgendwas mit Reis mal eingeben im Netz. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du an uns vorbeikommst. Dann haben wir uns mit Produkten beschäftigt. Das heißt, wir haben die ersten Kunden, die bei uns bestellt haben, gefragt, hey, warum hast du bei uns gekauft und welche weiteren Produkte würden dich eigentlich interessieren? Ne? Mhm. Das war nur eine Handvoll pro Tag irgendwie. Ne? Aber das war total wertvoll für uns. Zum Beispiel, weiß nicht, jemand, der Sushi-Reis bestellt hat, meinte dann irgendwann so, hey, wieso kann ich eigentlich die anderen Lebensmittel für Sushi bei euch bekaufen? Dann hätte ich jetzt irgendwie eine fertige Box und könnte mir ein eigenes Sushi zu Hause zaubern. So. Und dann war sofort so, okay, krass, ja, lass mal ein paar Asia-Händler anrufen und gucken, ob wir irgendwie Algenblätter, Wasabi und Sojasauce kriegen. Und dann haben wir eine kleine Sushi-Box gebaut und online gestellt. Und siehe da, boom, hat funktioniert. Ne? Oder jemand anderes, irgendwie, der Basmati-Reis bei uns gekauft hat, meinte, hey, mein Reiskocher ist kaputt gegangen, kann ich vielleicht auch einen Reiskocher bei euch kaufen? Und wir so, hey, Reiskocher, das ist ja irgendwie, hat ja jetzt nichts mit Food zu tun. So, ne? Und dann irgendwann haben wir dann Reiskocher beim Großhändler gekauft, haben die online gestellt, auf einmal gesehen, dass die weggehen wie warme Semmeln. Und wir so, hey, was ist denn jetzt los? Okay, und die Leute shoppen auch noch unseren Reis mit. Und wie perfekt ist das denn? Ne? Also, genau, das waren so die ersten Maßnahmen. Das, was ich gerade so schnell erzählt habe, ist aber im Laufe der, ich sag mal, 36 Monate des Nachstart irgendwie nach und nach peu à peu passiert.
Aber es hört sich ja irgendwie alles so einfach und logisch und nachvollziehbar an. Man wundert sich ja immer, warum haben es dann irgendwie die großen Lebensmittelunternehmen bis dahin nicht gemacht? Ist das für die zu klein, zu wenig Masse, deswegen nicht interessant? Und ärgern die sich heute? Also,
du meinst jetzt generell das Thema Food und Online, ne?
Genau.
Ja, also das ist sehr, also die Frage ist sehr komplex zu beantworten, weil also vor allem zum damaligen Zeitpunkt 2011, 2012, als so dann zum damaligen Zeitpunkt gab es eigentlich nur HelloFresh, MyMüsli. Die waren eigentlich so die Jungs, zu denen wir auch immer so aufgeschaut haben, so ey, guck mal, das funktioniert irgendwie mit Müsli, dann muss es ja wohl auch irgendwie mit Reis und Hülsenfrüchten funktionieren. Ne? Warum das so war, haben wir erst im Nachhinein verstanden. Weil es gibt Konzepte, die funktionieren auch online, wie zum Beispiel Gewürze. Schöne Grüße an unsere guten Freunde von Just Spices. Es funktioniert mit Kaffee. Es funktioniert irgendwie auch mit Tee. Ne? Also Teekampagne, falls jemand die Teekampagne kennt, das sind eigentlich die eigentlichen Vorreiter zum Thema Direktvertrieb. Und was fällt auf? Es sind immer Grundnahrungsmittel und es sind immer so massenware Themen. Ne? Also wenn ich Reis bestelle, bestelle ich viel. Wenn ich Tee bestelle, bestelle ich in der Regel auch nicht nur einen kleinen Beutel, sondern ne? Und wenn ich Müsli und Kaffee bestelle, bestelle ich in der Regel auch eine gewisse Vorratsmenge. Ne? Und also wenn es ein Vorratsthema ist, auf der einen Seite, also Grundnahrungsmittel, / Vorratsthema, und auf der anderen Seite ein nischiges Thema ist, womit sich die Leute gerne beschäftigen, wo man gute Geschichten zu erzählen kann, also Thema Content Marketing, scheint das online 2011, 2012 funktioniert zu haben. Das wussten wir damals aber nicht, es war eher eine Intuition, die wir hatten. Ne? Später, also heute, ist es durch die technischen Möglichkeiten machbar, viel komplexere Dinge anzubieten, wie zum Beispiel HelloFresh, die halt auch Frische anbieten, oder Rewe Online oder Picknick, die es geschafft haben, Vollsortimente anzubieten. Ne? Das war aber damals wegen der technischen Möglichkeiten gar nicht möglich. Also Lieferdienste gab es nicht, es gab kein DHL, konnte nicht wirklich kühle Ware irgendwie versenden. Das musste erst nach und nach passieren. Das heißt, wir waren so einer der Vorreiter, die es irgendwie geschafft haben, das Thema Food online zu bringen, aber halt nur mit einem speziellen Lebensmittel. So, ne?
Und würdest du sagen, da hat euch auch so eine gewisse Naivität geholfen? Ja, mega. Weil scheinbar andere aus der Lebensmittelbranche haben ja nicht gesagt, das ist total offensichtlich, ich mache das jetzt mal, sondern da kommen dann zwei Jungs um die Ecke und sagen so, Reis könnte man wahrscheinlich im Internet verkaufen, machen wir einen Blog, erzählen den Leuten, wie man Reis kocht und dann werden wir schon irgendwie was davon verkaufen. Also das
genauso,
hat ja auch eine gewisse Naivität.
Also, total, also es war Naivität, es war Abenteuerlust, es war irgendwie die Lust, irgendwie was anderes zu machen. Es war die Lust, da extrem zu kommunizieren und vielleicht auch, ich sag mal, die rebellische Art, die Torben und ich nach wie vor wahrscheinlich ein bisschen haben, aber damals extrem ausgeprägt war, irgendwie in ein Produkt zu übersetzen, und einfach zu gucken, wie weit man kommt. Und mehr Idee hatten wir eigentlich nicht. Also wir hatten schon einen Plan, wir hatten auch einen Businessplan. Da steckte ja auch ein bisschen Geld von uns drin. Aber es war jetzt nicht so, dass wir die krass strategischste Entscheidung der Welt getroffen haben. Ne? Also so, ja.
Und hat sich das dann von Anfang an so halbwegs getragen, sodass ihr Stück für Stück immer wieder investieren konntet?
Ja, genau so sind wir vorgegangen, weil wir hatten ja damals theoretisch als Startup hätten wir ja die Möglichkeit gehabt, ja, entweder so wie wir es letztendlich gemacht haben, zu bootstrappen, also immer aus eigenen Mitteln zu wachsen, oder mit Investoren an Bord. Weil wir damals A, überhaupt gar keine Investoren kannten und B, uns auch damals schon nicht richtig vorstellen konnten, dass es für irgendeinen Investor da draußen interessant ist, zwei Jungs dabei zu helfen, wie sie Reis im Internet verkaufen wollen, war uns eigentlich nichts anderes, blieb uns nichts anderes übrig, als einfach zu bootstrappen und einfach zu gucken, okay, wie können wir aus eigenen Mitteln also den nächsten Monat schaffen und dann den übernächsten Monat und dann vielleicht irgendwann die nächsten 3 Monate und irgendwann die nächsten 6 Monate. Ne? Und dann hat sich das so nach und nach ergeben. Also vor allem, die Credits gehen vor allem an Torben, mein Geschäftspartner, der ein unfassbar guter einfach Kaufmann ist, das muss man einfach so sagen. Der hat ein extrem krasses Gespür dafür, was funktioniert, wie man Preisstrukturen aufbaut, ein sehr gutes, sehr gezieltes Kundenverständnis, was die Pain Points und USPs und Preissensibilität angeht. Und das in der Kombination mit meiner, glaube ich, Fähigkeit, anders und trotzdem gezielt zu kommunizieren, hat dazu geführt, dass wir es geschafft haben, uns von Monat zu Monat zu Monat zu kämpfen und dadurch immer größer zu werden, ohne jemals irgendeinen Fremdkapitalgeber an Bord gehabt zu haben.
Aber gab es denn jemals Momente, wo ihr daran gezweifelt habt, dass das funktionieren kann? Also jetzt im Nachhinein hört sich das ja total klar und selbstverständlich an. Logisch, funktioniert. Man fängt mit 6 Mal Reis an und dann verkauft man noch einen Reiskocher und dann verkauft man noch Algenblätter und Wasabi. Also schöner kann man es sich ja fast gar nicht ausdenken. Aber gab es da nicht auch Momente, wo ihr gesagt habt, oh, okay, jetzt schaffen wir es vielleicht nicht bis in den nächsten oder übernächsten Monat?
Auf jeden Fall, die gab es immer wieder und die gab es auch Jahre noch nach dem Start. Also, dass wir wirklich dann irgendwie im Sommerloch angekommen waren, ne? Und dann einfach irgendwie eine Crew von, keine Ahnung, 7, 8 Studenten um uns herum aufgebaut hatten und ein paar Festangestellte im Lager, die täglich die Pakete rausgesendet haben. Ja, und dann saßen Torben und ich da irgendwie auf dem Juli 45 Grad draußen. Keiner hatte irgendwie Reis bestellt. Was machen wir denn jetzt? In 2 Tagen stehen die Gehälter an. Ne? Müssen wir jetzt irgendwie überlegen, was wir machen. Also solche Momente gab es sehr oft. Es gab auch immer wieder Momente des Zweifelns. Es gab auch immer wieder Momente des Rückschlags. Und das sind genau die Momente, die man wahrscheinlich in der Intensität nicht hat und auch vielleicht anders erlebt, wenn man denn einen Investor an seiner Seite hat. Ne? Also weil viele sagen immer, oh, toll, dass ihr es geschafft habt, irgendwie zu bootstrappen und immer aus eigenen Mitteln und so. So, ja, es ist ein Weg gewesen, aber es ist nicht unbedingt ein besserer Weg, als das mit einem Investor zu machen. Mit einem Investor hast du genau in solchen Momenten vielleicht weniger schlaflose Nächte, hast du vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp oder mehr Ruhe und Sicherheit, die wir damals nicht hatten, aber wir haben einfach alles mitgenommen, ne? Und es war auch mehrere Jahre wahrscheinlich einfach Naivität und irgendwie so ein bisschen Rock'n'Roll, so, ja, wird schon gut gehen irgendwie, ne? Und so haben wir es geschafft. Ich glaube, heute, wenn ich heute was starten würde, ich bin jetzt 37, das würde ich nicht mehr so einfach wegstecken. Die Vorstellung, nächsten Monat die Gehälter der Leute nicht zahlen zu können. würde mir wahrscheinlich heute viel, viel mehr Bauchschmerzen bereiten, als es das mit 31 oder mit 29 getan hat.
Ja, das stelle ich ja auch fest. Ich bin noch ein paar Jahre älter und man denkt immer so, jede Idee, die einem jetzt erzählt wird oder die man vielleicht auch mal selber hat, da denkt man immer, ja okay, die kann ja aus dem, dem, dem und dem und dem Grund nicht funktionieren, weil man auf der einen Seite schon so viel Erfahrung hat, aber die steht einem ja auch im Weg, weil man eben genau. Nicht mehr diese Naivität hat und sagt, ja klar, wir kaufen jetzt Reis ein, 6 verschiedene, stellen die online, der Online-Shop kostet 15 Euro im Monat und dann fangen wir halt mal an. Genau. Also das stelle ich halt auch irgendwie fest und das ist auch nicht nur gut. Und merkst du das auch jetzt im Alltag, dass man auch in dem, was ihr heute macht, weniger Risiko eingeht und dass es manchmal vielleicht besser wäre, auch wieder mehr Risiko einzugehen?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil also vielleicht mal so, um das einzuordnen, wir sind heute fast 100 Mitarbeiter. Also wir sind 60 Leute im Office und ungefähr 40 Leute im Lager. Das Lager teilt sich wiederum auf in Fulfillment. Wir haben ein eigenes Fulfillment Center aufgebaut, wo wir quasi die Pakete an unsere Versanddienstleister in Prime-Geschwindigkeit übergeben. Und auf der anderen Seite unser kleines, aber feines Werk, wo wir einiges an Produkten selbst abfüllen. Und dadurch, dass wir so viele Leute heute sind, bearbeiten Torben und ich natürlich gar nicht mehr die inhaltlichen Themen alle selbst, also eigentlich nur noch die allerwenigsten. Ne? Wir gucken so ein bisschen auf die Zahlen und geben strategisch und viel Spirit rein. Um deine Frage zu beantworten, die wichtigste Aufgabe von Torben und mir heute ist, die richtige Mischung zu finden, um den Spirit, den wir reingeben und die Kultur, die wir vorleben, genau eine Mischung zwischen Risikoavers auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, entsprechend, auf der einen Seite möglichst hohes Risiko einzugehen, um einfach zu gucken, was passiert, und auf der anderen Seite vernünftig vorzuplanen und zu schauen, dass man eben keine große Scheiße baut. So, ne? Also, und das ist ein Drahtseilakt. Deswegen finde ich es schwierig, deine Frage zu beantworten, weil ich habe keine richtigen Vergleiche. Ich weiß nicht genau, ob wir besonders riskant unterwegs sind oder ob wir viel zu brav unterwegs sind. I don't know. Ich würde schätzen, wir sind schon immer noch sehr risikofreudig.
Genau, weil ich glaube, das geht ja vielen dann einfach irgendwann abhanden, wenn man dann hat man ja auch viel mehr zu verlieren. Ne? Genau. Die Firma wird größer, es läuft. Aber wie viel Risiko braucht es, um weiter vorne zu bleiben? Und wie viel Risiko ist zu viel und wie viel überdreht man dann, um nicht wieder zurückzufallen?
Total.
Weil der Wettbewerb schläft ja nicht, weil wenn man heute sieht, irgendwas funktioniert, kommen ja auch ganz schnell andere irgendwo aus der Kiste. Ist euch das auf dem Weg auch so gegangen? Gibt es da noch einige? Also ich habe mal geguckt, ich habe nicht wirklich was gefunden, weil genau wie du sagst, wenn man Reis sucht, habt ihr irgendwie den Longtail der SEO-Seite auf jeden Fall auf eurer Seite.
Genau, also ich glaube, das Thema Konkurrenz oder Wettbewerb ist für uns jetzt nicht so das Riesenthema. Zumal das Thema, in dem wir uns bewegen, also das Thema Reis und das Geschäftsmodell, welches wir aufgebaut haben, ist so speziell und so individuell, dass ein Wettbewerber es einfach nur 1:1 nachbauen müsste, damit es funktioniert. Und dafür ist es wahrscheinlich viel zu teuer und würde viel zu lange dauern. Und bringt viel zu geringen Ertrag in einer Zeitspanne, die man wahrscheinlich nutzen könnte, um ein anderes Thema, welches viel größer ist und viel schneller Return on Invest bringt, da rein zu investieren. So, ne? Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Konkurrenz gibt oder dass es keine Wettbewerbssituation gibt, oder dass es demnächst irgendwann mal passieren wird. Es ist nur nicht wirklich ratsam für jeden, der das gerade hört, weil unser Erfolg basiert eher auf der harten Arbeit der letzten 10 Jahre und die Systeme, die wir uns darum herum aufgebaut haben. Und ja, genau. Deswegen, wir konzentrieren uns in unserem Vorgehen auf ganz andere Themen als darauf, ob wir morgen schnell kopierbar sind.
Ja, aber ich glaube, das eine ist jetzt die Produkte zu kopieren. Ich sag mal, ein paar Reiskocher einkaufen und wahrscheinlich 50 verschiedene Sorten Reis. Das kriegt man irgendwo hin und die auch in eine schöne Packung zu stecken. Aber man merkt ja, wenn man auf eure Seite geht, ihr macht das mit unheimlich viel Liebe. Und dieses ganze Thema, was kann ich eben mit diesem Reis machen? Ich glaube, das kann man nicht ganz so schnell kopieren wie vielleicht die eigentlichen Produkte. Würdest du das
auch so sehen? Genau, also wie gesagt, man kann alles kopieren. Die Frage ist, was bringt es einem? Ne? Also mit so viel Arbeit und so viel Detailwissen, welches man braucht, um dieses Thema irgendwie aufzuziehen. Also da kannst du wahrscheinlich, ich meine, das wird uns ja auch immer vorgeworfen, ne? Wie kommt man denn bitte auf das Thema Reis? Also da kann man ja wahrscheinlich irgendwie mit Stahlträgern oder mit irgendwelchen Spezialschrauben in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen, so, ne? Und wir setzen dem auch nichts entgegen. Es ist wahrscheinlich so, ja, weil der Markt ist halt nicht so gigantisch groß. Eine interessante Aussage, mit der wir immer wieder konfrontiert wurden, ist: Seid ihr eigentlich Bedürfnisbefriediger? Weil Reis wird gesucht, ja, und Reis wird gegessen und wir sind diejenigen, die Reis liefern. Und wir entgegnen immer eher nicht. Wir sind eher Bedürfnisschaffer. Also wir sind eher diejenigen, die Leute erst auf die Idee bringen, vielleicht mehr Reis zu essen. Ne? Und das ist die eigentliche Mission, die wir haben, weshalb wir nicht einfach nur einen Marktanteil besetzen, sondern eher dafür sorgen, dass Leute, die Bock haben, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren, vielleicht ab und zu mal statt dem Vollkornbrot auch mal das Vollkornreis nehmen. So, ne? Das ist so die Idee dahinter.
Und merkt ihr, dass euch diese Mission in den letzten 10, 11 Jahren in Teilen gelungen ist? Merkt ihr, dass der Markt gewachsen ist und nicht nur, weil er einfach wächst, sondern auch, weil ihr irgendwas dazu beigetragen habt?
Boah, das ist auch schwer zu beantworten, weil, also ich würde sagen, auf jeden Fall, klar. Alleine individuelle Meldungen, die wir in regelmäßigen Abständen kriegen, wo Leute einfach Liebe schenken. Ne? Also Kunden beschreiben dann immer total ausführlich und liebevoll, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind, was die Essgewohnheiten vor Reishunger waren und wie wir durch unsere Produkte und durch die Liebe, die wir in unsere Kommunikation stecken, also die Leute dann auch zu Reishunger-Fans gemacht haben oder zu Reis-Fans gemacht haben, so, ne? Also das kriegen wir schon mit und sehen aber auch, und das kann aber, wie gesagt, und das wird mit Sicherheit auch an anderen Faktoren liegen, dass der Reismarkt einfach enorm wächst, ne? Also völlig Reishunger unabhängig. Die ethnischen Backgrounds der Leute, die nach Deutschland oder nach Europa kommen, vermischen sich immer mehr mit den kulinarischen Gewohnheiten der Leute, die hier wohnen. Da spielt Reis natürlich eine unheimlich wichtige Rolle. Der vegane Food-Trend ist auch eine Sache, die uns total in die Karten spielt. Ne? Leute wollen sich vegan ernähren. Leute wollen natürlich ernähren, also eben kein Processed Food zu sich nehmen. Und das sind alles so Trends in Verbindung mit unserer klaren Kommunikation und mit unserem sehr modernen Auftritt, führt dazu, dass wir auf jeden Fall, glaube ich, dazu beigetragen haben, Food Deutschland ein wenig in die richtige Richtung zu schubsen.
Toll. Was sind denn so eure Ziele, die ihr euch jetzt noch gesetzt habt? Es hört sich ja fast alles zu perfekt an irgendwie, dass es so gut läuft. Ist ja ganz toll, aber es ist so, ach, was kann denn da jetzt noch kommen?
Ja, also erstmal so ganz kurz dazu, ich habe jetzt natürlich irgendwie so die Liebeskeule rausgeholt. Es sind auch sehr, sehr viele Fuck-ups passiert. Ne? Also wenn du willst, kann ich dir auch ein paar Fuck-ups
erzählen. Ja, lass uns darüber reden, weil davon lernen die Leute ja am meisten. Ne? Im Nachhinein total, hört sich diese Geschichten ja immer so gut an, weil...
Ja, genau.
Lass uns ein paar Fuck-ups mal rausholen.
Genau, also der erste, also der, Das Erste, was mir einfällt, ist zum Beispiel also eine Geschichte, die uns direkt beim Start passiert ist. Das war total krass. Wir haben darauf geachtet, dass jede Reissorte, die wir beziehen, wirklich aus dem Ursprungsland kommt, ne? Und das war zum Beispiel für Sushi-Reis, klar, Japan. Und Japan hat wirklich geografisch eine total reisfördernde Situation. Also sie haben perfekte Bedingungen, außer dass eben sozusagen die Fläche nicht groß genug ist, um auf der einen Seite die eigene Bevölkerung und auf der anderen Seite auch noch Export zu betreiben. Ne? So. Deswegen war es unheimlich schwierig für uns von Anfang an irgendwie japanischen Reis zu kriegen, weil der A hervorragend ist und B nicht so häufig vorkommt. Wir haben es dann aber irgendwie trotzdem geschafft, also wirklich, wir haben richtig gefightet, ne? Und es wurde uns alles, von links und rechts wurden uns auch Sushi-Reissorten angeboten und wir wollten auf jeden Fall nur die japanischen haben. Und dann war der Reis da und wir hatten natürlich irgendwie nur, keine Ahnung, 4, 5, 25 Kilo Säcke bestellt, was eine absolut lächerliche Menge ist. Also normalerweise rechnet man in Containern. Also wie viel Container willst du haben? Also wir riefen dann da an und meinten so, ja, wir hätten gerne 4 bis 5 Säcke. Und dann meinte der Typ auf der anderen Seite, meinst du Container? Und ich so, nee, Säcke. Und er so, ja, gut, können wir nicht machen, ne? Und dann mussten wir den irgendwie überzeugen, dass er die Säcke da per Luftfracht oder keine Ahnung, wie wir das damals hingekriegt haben. Long story short, der Reis kam dann an, wir wollten testen, ob das irgendwie funktioniert, weil der auch relativ teuer war. Und keine Woche später kam dieses Atomunglück in Fukushima. Und das Reisfeld, wo wir das herbezogen haben, war 100 Kilometer von dem Atomreaktor entfernt. Und das ganze Feld war komplett verseucht. Ne? Also wir haben dann faktisch also die eh schon begrenzte Fläche in Japan war dann für uns nicht mehr handelbar, so, ne? Was eine ganz schön krasse Tragödie natürlich in erster Linie für die Menschen dort war, aber für uns war das so, ey, das kann jetzt nicht sein, so, ne? Also das ist, wir haben so dafür gekämpft, so geilen Reis zu kriegen und dann passiert sowas. Naja, so das sind so die typischen Stories, die da passiert sind, die zwischendurch immer wieder uns nach hinten geworfen haben, keine Frage.
Ja, und vor allen Dingen, woher weiß man, welcher Lieferant vertrauenswürdig ist und welcher nicht? Also wahrscheinlich konntet ihr ja auch nicht irgendwie einmal um die ganze Welt fliegen, um vor Ort immer zu gucken, ist das das, was wir haben wollen und packen die das auch wirklich in einen Container, was wir da bestellen? Und die meisten wollen ja gerade, wenn da irgendwelche zwei Typen aus Bremen anrufen und 5 Säcke bestellen, auch Vorkasse haben.
Genau. Ja, absolut. Das sind immer so Themen, da wurden wir auch in den letzten Jahren immer wieder übers Ohr gehauen, ne? Irgendwelche Deals, die dann irgendwie, keine Ahnung, übers Internet stattgefunden haben und dann war der Empfänger überhaupt nicht der Verkäufer und dann, also immer wieder. Aber genau so haben wir gelernt, ne? Also genau so haben wir Qualitätsmanagementsysteme bei uns aufgesetzt, Prozesse geschaffen, die eben genau diese Fehler vermeiden. Und inzwischen sind wir ja so groß, dass wir sogar ein kleines Team haben, die eben, wenn nicht gerade Pandemie ist, dann doch irgendwie die ganze Welt irgendwie bereisen und schauen, ob es überall mit rechten Dingen zugeht. Und genau, das war jahrelang einfach nur auf so einer Vertrauensbasis. Das war auf jeden Fall auch ein Risiko irgendwo, ne? Ganz klar.
Und habt ihr doch Lieferanten, die so von erster Stunde an dabei waren, die sich heute ins Häuschen lachen, dass sie diesen zwei Typen damals irgendwie vertraut haben und mit denen sie jetzt richtig gute Geschäfte machen?
Auf jeden Fall. Unser italienischer Bauer zum Beispiel, mit dem arbeiten wir seit Anfang an zusammen, beziehungsweise inzwischen haben wir so ein bisschen aufgeteilt auf verschiedene Lieferanten. Tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass wir sonst hätten jedes Jahr 100% seiner Ernte kaufen müssen. Ne? Und der konnte das nicht mehr, weil er auch andere Verträge hatte, weshalb wir dann auch auf unterschiedliche Bauern irgendwie ausweichen mussten. Aber ja, davon gibt es einige. Also auch nicht nur Reisbauern, sondern auch Maschinenhersteller oder die Produzenten unserer Tüten und Pakete. Wer waren letztens noch hier, die zum Beispiel die einige Banken, mit denen wir von Anfang an zusammengearbeitet haben. Es waren alles Leute, die wirklich nur in Torben und mich und dem damals sehr, sehr kleinen Team geglaubt haben. Ne? Die wirklich sich unsere Story angehört haben, uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, okay, das ist das Verrückteste, was ich irgendwie je gehört habe. Aber gerade deswegen vertraue ich denen und ich glaube, das kriegen die hin. Und dann, und all die sind heute sehr happy, dass sie mit uns den Weg gegangen sind. Ja.
Ja, und das ist ja schön zu hören, dass es genau diese Leute auch gibt und das ist ja vielleicht auch für alle ermutigend, die selber so eine Idee haben. Meine Erfahrung ist, dass es halt hilft, mit möglichst vielen über die eigene Idee zu reden. Viele machen ja genau das nicht, weil sie sagen so, oh Mist, dann wird meine Idee kopiert, bevor ich selber angefangen habe und wollen dann immer irgendwie, dass man ein NDA unterschreibt, bevor sie einem das erzählen. Wie war das bei euch? Habt ihr das jedem erzählt? Und man, es gab dann auch so Zufallsbegegnungen, dass dann einer gesagt hat, ah, warte mal, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden, mit dem solltest du mal reden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben es jedem erzählt. Wir sind damit auch in Bremen damals hier hausieren gegangen und haben dann irgendwie mit dem mit der Wirtschaftsförderung gesprochen und die haben uns direkt dann auch irgendwie Zuspruch gegeben. Viele andere meinen natürlich, was ist das denn für eine weirde Idee, ne? Also vor allem die, mit denen wir jetzt, keine Ahnung, zusammen studiert haben, die dann irgendwie alle inzwischen bei McKinsey, Daimler und Co. irgendwie untergekommen waren. Die haben sich natürlich alle an den Kopf gefasst. Genau, also die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, aber genau, solche Zufallsbegegnungen sind dadurch natürlich auch passiert. Zum Beispiel ein Kumpel von uns, der hatte dann irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt ein Haus gekauft, da waren wir aber schon 2-3 Jahre alt, der hatte ein Haus gekauft, irgendwo in der Nähe von Bremen und der meinte, ey, der Typ, von dem ich das Haus gekauft habe, der ist Reishändler und der importiert hochqualitativen Reis für Babynahrung damals, welche die krassesten Qualitätsstandards haben muss, ne, wegen Babynahrung. Der macht das, vielleicht solltet ihr euch mal mit dem connecten. Haben wir gemacht, war ein super Typ, der hat uns geholfen, irgendwie neue Lieferanten zu finden und so. Also genau so solche Themen sind dann halt passiert, ne, ständig. Ich würde auf keinen Fall zurückhalten mit der Information. Also nur als Tipp für alle, die das gerade hören, ne? Also es ist ein Irrglaube, dass es da draußen so Hyänen und Geier gibt, die den ganzen Tag lang nur irgendwie auf der Suche nach der nächsten Idee sind, die sie dann sofort einem klauen und dann selber machen. Also die Hürde, eine Idee zu haben und dann das umzusetzen, die Hürde dazwischen ist so gigantisch groß. Geht mit eurer Idee hausieren, holt euch Feedback ein, holt euch mal auch ein paar Backpfeifen ein, weil auf der einen Seite hilft euch das vielleicht, die Idee zu verbessern, auf der anderen Seite macht euch das härter für das, was dann wirklich auf euch zukommt. Im Zweifel kann eigentlich nur was Gutes passieren.
Genau, das ist eben nämlich auch mein Eindruck, dass die Leute oft denken, ich habe jetzt diese eine Idee und die ist schon so wertvoll und damit habe ich eigentlich schon 90% meines Weges geschafft. Aber eigentlich ist es ja genau andersrum. Die Idee ist vielleicht 10%. Und dann geht ja wirklich, auch wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, dann geht ja der schwierige Weg erst los, das Ganze wirklich umzusetzen. Also jetzt mal zu sagen, auf dem Blatt Papier, ich verkaufe jetzt Reis, den kaufe ich in der ganzen Welt ein und dann mache ich noch irgendwie schön Content dazu. Da brauche ich ja nicht mal eine 100-seitige PowerPoint schreiben, um das Konzept von euch niederzuschreiben. Genau. Das ist ja ganz, ganz einfach. Aber ich glaube eben, diesen Ehrgeiz zu haben und diese Leidenschaft, dann wirklich durch die Gegend zu ziehen wie so ein Irrer und so missionarisch zum Thema Reis unterwegs zu sein, die hat ja dann auch keiner. Selbst wenn jemand die Idee vielleicht genommen hätte, der hätte ja vielleicht gar nicht die Energie gehabt, um so weit zu kommen, dass er das länger als bis zum Launch durchgehalten hätte, geschweige denn jetzt 10 Jahre.
Total. Also die, ich glaube, also jedes Mal, wenn mich Leute fragen, so ja, was würdest du sagen, ist irgendwie der größte Asset, den Torben und ich irgendwie in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben oder haben, dann ist das einfach nur Durchhaltevermögen. Es ist nicht, dass wir schlauer sind als andere. Es ist auf keinen Fall, dass wir in irgendwas besser sind als andere. Es ist wirklich einfach nur, dass wir beide fast schon eine krankhafte Art haben, uns in Dinge festzubeißen und einfach nicht locker zu lassen, tausendmal nachzukorrigieren, aber nie loszulassen. So, ne? Und das ist eine Eigenschaft, für die bin ich sehr dankbar. Die kommt, glaube ich, die wurde mir auch, glaube ich, irgendwie stark in der Erziehung irgendwie von meinen Eltern eingeflößt. Das ist etwas, was ich sage, wenn man das nicht mitbringt, dann wird es echt schwierig. So. Also dann kann man immer noch so viel Glück haben. Aber in der Regel ist es dann eigentlich fast nicht möglich, irgendwas zu gründen, weil man dann halt der der Backlash, also die Backlashes und die Schläge, die man auf dem Weg dorthin kriegt, die sind wirklich hart. Die muss man da einstecken.
Und wie sehr hat dir das dabei geholfen, dass ihr zu zweit wart? Wärst du auch alleine so weit gekommen?
Nee, niemals, auf keinen Fall. Also ich glaube, Torben und ich, wir haben ein sehr klares Verständnis darüber und auch ein ausgesprochenes Verständnis darüber, dass wir uns gegenseitig sehr bedingen und sehr brauchten auch. Gleichzeitig, also sehr unterschiedliche Stärken, aber gleiche Werte. Das war immer so das, was so unser Slogan. Ne? Wir lachen über die gleichen Dinge, wir finden die gleichen Dinge scheiße, aber die Fähigkeiten, die wir hatten, waren sehr gegensätzlich. Ne? Und genau, und ich hätte tausendmal schon aufgegeben gehabt ohne Torben. Und Torben hätte wahrscheinlich auch eigenartige Entscheidungen getroffen, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also das hat sehr geholfen.
Also als ich meine Firma damals hatte, hat es mir immer sehr geholfen, an den Tagen, wo ich schlecht drauf war, war dann mein Partner irgendwie gut drauf und hat gesagt, jetzt stell dich mal nicht so an, sei mal nicht so ein Jammerlappen und die Welt ist gut, guck mal nach draußen. Ja. Und 3 Tage später war es genau andersrum. Da hat er gedacht, okay, jetzt ist vorbei und nichts wird. Und ich hatte einen guten Tag und habe gesagt, komm, du hast mir doch vor 3 Tagen gesagt, ist alles nicht so schlimm, kriegen wir hin. Jetzt hör mal auf. So. Und ich glaube, hätte ich das auch nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich auch dieses Durchhaltevermögen gehabt hätte. Weil man so, sich so schwer tut, mit anderen darüber zu sprechen und andere klopfen einem dann zwar auf die Schulter und sagen, ja, wird schon wieder. Aber die hängen ja eben nicht genauso tief drin wie man selbst.
Ja, eben. Absolut. Also ich krieg's, glaube ich, ist jetzt nicht so klug, das in so einem Podcast zu sagen, weil es ja immer wieder alle hören, aber ich krieg's nicht so richtig zusammen, glaube ich, aber man sagt ja, dass das ist, glaube ich, auch eher ein Mythos, dass Walt Disney eigentlich so der perfekte Unternehmertyp war, weil der irgendwie 3 Eigenschaften mitbringt. Irgendwie Durchhaltevermögen, irgendwie träumerisch Durchhaltevermögen und realistisch. Irgendwie sowas, ne? Also du musst träumen, also du musst sozusagen eine Vision haben, du musst Durchhaltevermögen haben, das heißt, wenn du auf die Fresse kriegst, musst du von alleine wieder aufstehen können und du musst trotzdem realistisch sein. Also du musst objektiv die Dinge beurteilen, deine Fehler akzeptieren und daraus lernen und weitermachen. Irgendwie so, ne? Und in der Regel, sagt man, hat jeder Mensch maximal 2 von diesen Eigenschaften und die 3. fehlt. Ne, welche auch immer. Und wenn eine dieser 3 halt fehlt, bist du nicht in der Lage, ein größeres Unternehmen aufzubauen. Und ich weiß jetzt nicht genau, welche von den 3 mir fehlt und welche von den 3 Torben fehlt, aber irgendwo da gleichen wir uns, glaube ich, perfekt aus, weil wir dann zusammen zum richtigen Zeitpunkt immer alle 3 Eigenschaften in uns tragen, die angeblich Walt Disney alle in sich selber getragen hat und deswegen ein Imperium alleine aufgebaut hat, sagt man. Aber keine Ahnung, muss man nachlesen.
Ja, genau. Aber wir sind alle nicht Walt Disney. Und selbst Steve Jobs hatte einen Partner, als er angefangen hat. Also von daher war er vielleicht auch nicht ganz so genial wie Walt Disney.
Ja, ich glaub auch, by the way, da wird immer oft unterschätzt, der Beraterkreis, der um diese Leute dann herumgebaut wird. Ne? Das ist ja dann quasi auch eine Art Partner, die du dann hast. Und wenn deine Idee, beziehungsweise wenn dein Business groß genug ist, kannst du dir relativ schnell einen kompetenten Beraterkreis um dich herum aufbauen und dann gleicht es sicherlich auch einige Schwächen aus, die also vor allem so jemand wie Steve Jobs, der ja angeblich, also so sehr ich den Typen vergötter, der war, glaube ich, ein Psycho, ne? Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass sein Beraterkreis, ich habe auch seine Biografie gelesen, da wird das auch immer wieder beschrieben, wie die Leute um ihn herum ihn in schlechten Momenten dann doch irgendwie abgeschirmt haben und nach dem Motto, hey, Steve, wir kümmern uns darum, mit den Leuten da draußen mal zu sprechen. Bleib du mal hier in dem Raum und beruhig dich erstmal so.
Ja, genau. Also auch das spricht ja für ein starkes Team. Ne? Du hast es ja auch schon gesagt, heute könntet ihr das alleine nicht mehr stemmen. Und leider sieht man das ja auch viel zu oft, dass viele nicht nach dem Kriterium einstellen, bessere Leute als man selber ist einzustellen, sondern hey, ich bin der Gründer, das ist meine Firma, ich bin ja hier der Oberschlaumeier, sondern es ist ja eigentlich viel besser, Leute einzustellen, die was können, was man selber nicht kann und die einfach machen zu lassen und denen dieses Vertrauen zu geben, dass die wachsen und man selber sich vielleicht um was anderes kümmern kann, weil ich glaube, nur so kann man auch dauerhaft erfolgreich sein, weil zu zweit könntet ihr das auch nicht auf der Größenordnung machen, wie es heute ist.
Total. Das ist eine, glaube ich, der ersten Sachen, die wir irgendwann verstanden haben, auch wenn wir es nicht so schnell umsetzen konnten, wie wir uns das gewünscht hätten, aufgrund des mangelnden Geldes. Und zwar, dass wir ständig die Themen und vor allem auch Lieblingsthemen, die wir hatten, ab Zeitpunkt X nach und nach einfach an Profis abgeben müssen. Ne? Und das ist bis heute so. Also Torben und ich, wir arbeiten eigentlich nur daran, das Team besser zu machen, die Prozesse und die Strukturen zu verbessern und Leute ranzuholen, die besser sind als wir selbst. Ne? Und das ist eigentlich unser Hauptjob jetzt. Wir machen eigentlich nichts anderes.
Wenn man sich jetzt das so anschaut, was ihr aufgebaut habt, dann läge doch der Schluss nahe zu sagen, das hat jetzt mit Reis geklappt, das machen wir als nächstes mit X, Y und Z. Also, weil vieles von dem, was ihr macht, lässt sich ja bestimmt auch auf andere Produktkategorien übertragen. Ihr habt Logistik, ihr habt Fulfillment, ihr wisst, wie ein Online-Shop funktioniert, ihr wisst, wie man Content-Marketing macht, ihr wisst, was SEO ist, ihr wisst, wie man, wie Payment im Online-Shop geht. All diese Dinge wisst ihr ja.
Nee, wollen wir aber nicht, weil das Thema Reis noch lange, lange nicht am Ende der Fahnenstange ist. Also man stellt sich das natürlich schnell so vor, so, okay, sagen wir mal, es gibt darüber streiten sich so ein bisschen die Geister, aber es gibt um die 1200 verschiedene Reissorten, die genau in diesem Moment in der Welt angeboten werden. Okay, also es sind oft auch irgendwie Untersorten, also zum Beispiel als Obersorte Basmati-Reis und dann gibt es irgendwie den 1121 Pusa, dann gibt es den Super Basmati und dann gibt es den Traditional Basmati. So, ne? Also nur zum Verständnis. Sogar wenn man alle 1200 Reissorten irgendwie in den Online-Shop bringt, das ist ja Quatsch, das bringt ja nichts so. Ne? Aber, und das ist das, was die meisten Leute oder was diejenigen, mit denen wir darüber sprechen, oft unterschätzen, ist, wie weitreichend das Thema dann doch ist. Bei uns, wir sagen, wir teilen unsere Welt, unsere Produktwelt grundsätzlich auf drei verschiedene Bereiche auf. Der erste Bereich ist der Bereich Kochen, um das Thema Reis herum. Und dazu gehört Reis, Currypasten, Gewürze, Olivenöl oder Öle, also alles, was man benötigt, um ein geiles Reisgericht zu zaubern. Das ist die erste Sparte, in der wir denken. Ne? Und da sind schon alleine die Möglichkeiten unendlich groß, wenn man sich überlegt, wie vielfältig sozusagen der Anwendungsbereich Reis ist. Der zweite Bereich ist der Bereich Reiskocher. Ne? Das ist ja so unser sogenannter Enabler, also jeder, der draußen, der noch keinen Reiskocher hat, glaubt mir, und das ist wirklich kein Eigenmarketing, ihr könnt auch eine andere Marke kaufen als unsere, kauft euch einen Reiskocher und ihr werdet sehen, ihr werdet automatisch gesünder und euch besser ernähren, weil das Thema Reis zubereiten einfach quasi ein Check hinter ist. So, ne? Du machst einfach Reis rein, du machst Wasser rein, drückst auf den Knopf, gehst unter die Dusche, keine Ahnung, putzt dir die Zähne, ziehst dich erstmal um und wenn du wiederkommst, ist dein Reis fertig, dann machst du dir noch eine kleine Soße dazu und boom, fertig.
Da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Ich habe diese Woche jemandem erzählt, dass ich mich mit dir unterhalte und Reishunger und so und sagte, ja geil, die sind der Kracher. Ich habe mir bei denen Reiskocher bestellt, seitdem schmeckt der Reis. Und ich so, oh Gott, ja. Okay. Ich dachte, kein Mensch kann was mit Reishunger anfangen, aber Pustekuchen. Ne? Das ist vielleicht nichts, worüber man jeden Tag drüber spricht, dass man sich einen Reiskocher zu Hause gekauft hat. Aber ich war total überrascht. Also der sagt, total krass, geil, total lecker.
Ja, genau, das ist das Ding. Ne? Und das ist genau der zweite Bereich, mit dem wir uns befassen. Also wir sind kein reiner Food-E-Commercer, sondern wir haben auch einen großen Non-Food-Anteil mit den Reiskochern, mit denen wir uns mit einer eigenen strategischen Unit beschäftigen. Und der dritte Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, ist das Thema Convenience. Das ist eigentlich so der neueste Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, weil es gibt Leute, die haben einfach keinen Bock oder keine Zeit zu kochen. So. Und denen wollen wir auch den Reisgenuss näher bringen. Denen wollen wir auch die Möglichkeit geben, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Und da bietet sich das Thema Convenience-Gerichte einfach perfekt an. Wir haben jetzt neu so 3-Minuten-Becher auf den Markt gebracht, wo wirklich kein Zeug irgendwie drin ist, sondern das gießt du dir einfach mit Wasser auf und ist der perfekte Snack für zwischendurch. Wir haben Soßen, die du dir einfach irgendwie schnell zubereiten kannst. Demnächst kommt Mikrowellenreis, also Bio-Mikrowellenreis, den du dir in 3 Minuten in der Mikrowelle zubereiten kannst. Also so, ne? So, und wenn du dir diese 3 Bereiche anschaust, also Kochen, Convenience und Reiskocher, kannst du dir vorstellen, dass unsere Reise noch lange nicht am Ende ist. Also wir haben noch so viele Ideen, was man machen kann. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, wir werden uns übermorgen nicht um das Thema Nudeln oder Kartoffeln kümmern, weil wir mit der Reise des Reis noch nicht fertig sind.
Ich mag ja diese altmodische, also irgendwie fühlt sich's ja heutzutage oft so an, dass das eher so eine altmodische Denke des Unternehmertums ist, eine Sache sehr lange zu machen und sich da immer tiefer reinzuarbeiten. Heute hat man ja den Eindruck, dass man mit vielen spricht, die eine Idee haben, sie wollen die schnell groß machen, schnell verkaufen und dann machen sie danach irgendwie, investieren sie in 5 andere Firmen und ziehen das Ganze noch 3-mal hoch. Ich finde das ja total sympathisch, dass man sagt, nee, das ist so on the long run und das ist ein Unternehmen, das baue ich Stück für Stück weiter auf. Und da gibt es innerhalb dieses einen, ja scheinbar ganz einfachen Themas, ja noch riesige Möglichkeiten. Das finde ich irgendwie auch total motivierend, glaube ich, vielleicht für andere, dass man in einem Thema auch sehr langfristig glücklich sein kann, weil es da immer wieder neue spannende Herausforderungen gibt und Aspekte, die man vorher so noch nicht berücksichtigt hat.
Du sagst es. Also ich bin dadurch, dass ich selber seit 10 Jahren in dieser Startup E-Commerce Tech Welt irgendwie unterwegs bin und zumindest sehr viel konsumiere und gucke, was um uns herum so passiert, bin ich immer wieder erstaunt, wie absurd teilweise dann doch die Startup Welt geworden ist. Genau aus dem Grund, den du gerade ansprichst. Also sich wirklich mit Produkten beschäftigen, sich wirklich mit seinem Produkt oder Markt oder Kunden auseinanderzusetzen, wird eigentlich immer nur Mittel zum Zweck gesehen. Und zwar der Mittel zum Zweck, möglichst schnell, möglichst reich zu werden. Ne? Und das finde ich, und das sieht man auch, also nicht nur die Jungs und Mädels selbst, die das machen, sondern auch die Umwelt, mit denen sie zu tun haben, auch die Investoren, die oftmals irgendwie mit an Bord sind, die haben auch kein anderes Ziel, außer Gewinnmaximierung, so schnell wie möglich irgendwas hochskalieren und einfach schauen, dass das irgendwie an den nächsten Dummen irgendwie verkauft wird für möglichst viel Geld und so. Ne? Und das ist so eine Welt, die passiert irgendwie um Torben und mich herum und wir sind total, das hört sich irgendwie weird an, aber es fühlt sich irgendwie auch so an, wir sind so ein bisschen abgekapselt davon. Wir machen das modern und wir machen das state of the art und wir machen das, glaube ich, auch mit viel Liebe und mit viel Hingabe und auch mit viel Know-how. Also das Team, das wir aufgebaut haben, ist krass, also wirklich krass. Aber wir machen das mit einem starken Fundament. Wir gucken, was können wir uns leisten? Was bringt uns das für den nächsten Step? Geben dann erst das Geld aus und beobachten dann und gucken, geht unser Plan auf? Ne? Und das ist eine sehr, wie du schön sagst, das ist eine sehr altmodische Denke, die wir in dieser neuen Hülle oder in dieser neuen Welt irgendwie anwenden, die uns aber total gut tut. Ne? Und wir sind total unabhängig von allem. Wir sind auf der einen Seite unabhängig von irgendwelchen Geldgebern, die irgendwie im Zweifel die Idee haben, das so schnell wie möglich zu skalieren. Da haben wir keinen Bock drauf. Wollen wir nicht. Wir wollen das in unserem Tempo machen. Ne? Und auf der anderen Seite sind wir total unabhängig von irgendwelchen Großkunden, ne? Oder von irgendwelchen Giganten, die uns vorschreiben wollen, wie wir unsere Produkte zu gestalten haben oder uns vorschreiben wollen, welches das nächste unserer Produkte sein muss. So, ne? Auch davon sind wir total unabhängig, weil wir viele, viele tausende Stammkunden deutschlandweit haben, die uns so lieben und uns so mögen, wie wir sind. So, ne? Und das ist eine Situation, viele würden jetzt sagen, so ja, einfach Glück gehabt, so, nee, stimmt nicht. Super viele Leute, die genau das Gleiche hätten so bauen können wie wir, haben einen anderen Weg gewählt, der nicht schlechter ist, der nur anders ist, in dem die sich vielleicht wohlfühlen oder unwohl fühlen, aber der nicht unser Weg war. So, ne? Und deswegen, das haben wir uns erarbeitet und das ist auch das, glaube ich, wo wir am allerstolzesten drauf sind, dass wir so ein krass unabhängiges, von allen Seiten unabhängiges Unternehmen geworden sind, die so ein bisschen in ihrer eigenen Kapsel gerade durch das Startup-Universum sich durchschlängeln, um mal bei so einem komischen Bild zu bleiben.
Ja, aber das sind ja genau die Werte, die euch scheinbar wichtig waren, ohne dass ihr sie vielleicht auch damals aufgeschrieben habt. Aber vielleicht wärt ihr auch gar nicht auf die Idee gekommen, einen Investor an Bord zu nehmen, wenn er vielleicht vor euch gestanden hätte. Also vielleicht hättet ihr gespürt, Mist, das fühlt sich komisch an, dass da noch jemand Drittes drin ist, dem, weiß ich nicht, 40 oder im schlimmsten Falle 51% davon gehört und dem gibst du am Anfang irgendwie ein paar tausend Euro. Ich glaube, viele denken, das wäre dann so eine Abkürzung auf dem Weg zum Erfolg.
Mhm. So. Total. Also genau, weil für viele Erfolg nur das Geld bedeutet. Ne? Also wie schnell kann ich so reich werden, dass ich, keine Ahnung, so und so viel Euro auf dem Konto habe. Und das ist für mich kein Gradmesser für Erfolg. Da ist es nicht. Für mich ist es viel geiler, morgens aufzustehen mit einem coolen Geschäftspartner und mit einem coolen Team was zu schaffen, wo man dann irgendwie am Ende des Tages irgendwie stolz drauf ist. So, ne? Und wenn, natürlich muss es funktionieren. Ne? Es ist ja keine Utopie. Natürlich muss es am Markt angenommen werden und der Kunde muss es geil finden. So, keine Frage. Das heißt, man darf jetzt auch nicht irgendwie völlig am Markt vorbei agieren. Ne? So. Aber ja, das ist für mich Erfolg, zu sagen, hey, ich mache genau das, worauf ich gerade Bock habe und es redet mir möglichst niemand richtig, richtig doll rein. So.
Ja, ja. Und Bock, was du hast, aber auch Bock auf was die Kunden haben. Also vielen Unternehmen genau. Fällt ja genau diese eine Frage so schwer, einfach mal den Kunden zu fragen, das fand ich eben so ein tolles Beispiel. Ja, was würdet ihr euch denn noch zusätzlich wünschen? Ach ja, stimmt, Sushi-Reis, Algenblätter. Also das ist ja ganz einfach, quasi ne, kundenzentriert, was alle sich auf die Fahnen schreiben, was sie gerne wären, das zu machen. Und schwupps, kann ich ja mehr Geld verdienen. Also haben ja alle was davon. Kunde ist glücklich, weil er kann jetzt auch eben das auch bei euch bestellen. Und wie loyal wird denn dieser Kunde, weil er um die Meinung gefragt wurde? Also wo erlebt man das denn selber mal, dass mich mal jemand irgendwie um meine Meinung gefragt hat, was hätte ich denn gerne noch? Und dann machen die das auch noch. Also das würde total. Ich ja 20 Freunden erzählen, dass sich da einer gemeldet hat, weil die von mir wissen wollten, was können wir besser machen. Also das erlebt man ja
kaum. Absolut. Das machen wir ja bis heute, dass wir in regelmäßigen Abständen unsere ziemlich große Kundendatenbank abfragen und den Leuten und genau diese Fragen stellen. Ne? Also hey, was fandet ihr besonders gut in den letzten Monaten? Was fandet ihr besonders schlecht in den letzten Monaten? Was können wir besser machen? Welche Produkte wünscht ihr euch? Manchmal sind auch weirde Fragen dabei, die wir extra so formulieren, weil wir irgendwas anderes rauskriegen wollen, wie wir vielleicht irgendwas besser machen können. So, ne? Und es geht nie darum, genau wie du sagst, es geht nie darum, dass wir irgendwie, keine Ahnung, dass wir irgendwie einfach nur faul sind zu denken oder so, ne? Oder irgendwie uns selber was auszudenken, sondern es geht darum, zu überlegen, wie kann man so eine Win-Win-Situation erzeugen. Also ein Problem, welches ein Kunde hat, zu lösen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser Geschäft weiterzuentwickeln. Ne? Also wie geil ist das denn? Das ist eine sehr besondere Situation, in der wir stecken. Das ist so.
So, jetzt reden wir schon wieder über eine Stunde. Ich schaffe das nie, diese Dinge unter einer Stunde zu halten, weil die Geschichten so spannend sind, dass man eigentlich sich immer noch viel länger unterhalten könnte. Vielleicht eine letzte Frage. Wie fühlt sich das denn an, wenn man heute Investoren sagen kann, nein, danke, wir haben kein Interesse. Und jetzt sagt nicht, es hat euch noch nie einer angerufen.
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, weil ein Investor ist ja nicht gleich ein Investor. Ne? Es gibt ja strategische Investoren, die bringen ja auch was sozusagen zum Table. Die sagen dann halt so, ey, wir sind in dem stark und ihr seid in dem schwach und wie wär's, wenn man da irgendwie zusammenkommt, da würden wir uns niemals herausnehmen zu sagen, hier, geht mal weg. Ne? Das ist, also für uns ist das immer so eine, wie soll ich sagen, wir sind nie auf irgendwie Krawall, ist das falsche Wort, aber auf Rache oder auf es jemandem gezeigt zu haben oder sowas aus. Überhaupt nicht. Ne? Wir, Torben und ich sind total friedfertige Typen, die einfach nur ihr Ding machen wollten. Und wenn ein damaliger Investor, der uns vielleicht nicht unterstützen wollte, heute um die Ecke kommt, dann sagen wir, gehen wir trotzdem einen netten Bier oder einen Kaffee mit der Person trinken. Wir hegen da keinen Groll oder in irgendeiner Form wollen wir es irgendjemandem da draußen zeigen. Das liegt uns völlig fern. Wir beschäftigen uns mit anderen Dingen.
Das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch und ist wahrscheinlich auch der Grund für euren Erfolg, dass ihr so weit gekommen seid.
Wir waren ja, sorry, dass ich dich noch, du wolltest gerade das Outro machen, sorry.
Wir waren ja auch, wir machen einfach weiter.
Wir waren ja auch mal bei der Höhle der Löwen. Das ist auch nochmal so ein Thema. So, wir waren 2017, glaube ich, in der Show. Und unser Ziel war es, ganz offen gesprochen, natürlich Attention kriegen, Presse kriegen. Wir wollten irgendwie in die breite Bekanntheitsmaschinerie so, ne? Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da gab es ein, zwei Situationen während dieses Interviews, wo zum Beispiel der gute, wie hieß er denn noch, der Jochen Schweizer, der dieses große Freizeitunternehmen da hat, der hat uns zum Beispiel so ein bisschen vor der Kamera bloßgestellt, ne? Und hat uns da irgendwie als so ein bisschen als weiß ich nicht, nicht, er meinte damals so wortwörtlich, als ich damals irgendwie mein Unternehmen gegründet habe, und er hat sich ja wirklich an einer Kleinigkeit aufgehalten, ne? Als ich mein Unternehmen aufgebaut habe, habe ich nicht 95% gegeben, sondern ich habe 105% gegeben. Und diese 10% fehlen euch. Irgendwie sowas meinte er zu uns, ne? Und Tom und ich, wir standen da halt, haben uns angeguckt und dachten so, ja, ja und Amen, vielen Dank. So, und klar, wenn ich ihn heute also sehen würde, den Jochen Schweizer, wie gesagt, wir haben keinen Groll gegen Einzelpersonen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein netter Kerl ist und mit dem man dann irgendwie essen oder trinken geht und der dann am Abend irgendwie sowas sagt, wie, ey Jungs, ihr wisst hoffentlich, dass ich das damals nur sagen wollte, weil das eine Entertainment-Show ist und ich irgendwas Krasses sagen musste. Und dann würden wir sagen, klar wissen wir das, wir wissen, wie das Game läuft, alles gut.
Aber das stimmt, das ist ja eine irre Kraft, die das Fernsehen da hat. Ein Bekannter von mir hat auch erzählt, der war auch bei Höhle der Löwen und die hatten ja dann eine gewisse Zeit, ihren Online-Shop auf den Ansturm vorzubereiten.
Ja, genau.
Und das war gigantisch, was dann passiert ist. Und sie haben es tatsächlich auch geschafft, dass der Online-Shop nicht abraucht. Das ist immer mein Test, wenn ich Höhle der Löwen gucke, ob es die Leute geschafft haben, ihre Infrastruktur so aufzustellen, dass der Shop dem standhält. Ich hoffe, bei euch hat das dann gehalten.
Ja, wir haben es auch geschafft. Also für uns war das ein sehr, sehr erfolgreiches Ding. Ja.
Also nur mal so für alle 100% bis zur Show der Traffic, danach 200, 300, 400%. Also wie viel bringt dann so eine Sendung tatsächlich an Visits auf der Webseite?
Das ist, also wir waren natürlich zur absoluten Hochzeit von der Höhle der Löwen da. Ne? Das war dritte Staffel. Ich glaube, die dritte oder vierte Staffel hatte die höchsten Zuschauerzahlen ever. Wir waren in der dritten Show und direkt die erste Folge, also Primetime, 20.15 Uhr. Und wir hatten, ich glaube, 3,5 Millionen Zuschauer und 12 Minuten Sendezeit. Und ich glaube, zum absoluten Höhepunkt waren gleichzeitig 80.000 Leute auf unserer Seite.
Und das war wie das, was ihr sonst habt? Wenn ihr sonst 70 habt, würde ich sagen, ja gut, nicht so schlimm. Aber 80.000 gleichzeitig?
Nee, gleichzeitig auf der Seite. Und ich glaube, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt gleichzeitig vielleicht immer 1.000 Leute auf der Seite. Also 80 mal mehr. Also damals, 2017. Ne?
Und ihr konntet den Traffic handeln?
Wir konnten den handeln, auch wieder großartige Teamleistung unseres Webteams damals, die mit der Show einfach auch eine Infrastruktur aufgebaut haben, die bis heute standhält und die uns durch alle möglichen Krisen gebracht hat, unter anderem auch Covid-19, was für die meisten ja ein absoluter Schockmoment war, für uns auch persönlich sowieso. Und geschäftlich, wir wurden komplett überrollt. Ne? Das ist auch eine Geschichte für sich. Also da waren wir auch zeitweise 300% über Vorjahr, ne? Weil die Leute wie verrückt Grundnahrungsmittel gekauft haben, also Hamsterkäufe betrieben haben. Und Reis bietet sich da natürlich perfekt an. Ne? Ich glaube, die Bundesregierung hat zum Zeitpunkt ja auch eine Empfehlung rausgegeben, welche Lebensmittel man sich jetzt in welchen Mengen zu Hause sozusagen hinlegen soll. Und Reis war unter anderem auch dabei. Also wir wurden komplett überrollt. Also und das hat der Server auch standgehalten. Unsere Logistik auch.
Aber ich glaube, da hat euch vor allen Dingen auch geholfen, dass die Leute ein bisschen Zeit hatten, sich dann damit zu beschäftigen, wie mache ich den Reis denn richtig? Also nicht nur, sich jetzt 25 Kilo in den Keller zu legen, falls irgendwie die Welt zusammenbricht, aber auch zu sagen so, hey, ich bin ja zu Hause, ich kann nicht essen gehen. Oh, okay, was mache ich denn jetzt mal? Dann lerne ich halt mal Sushi machen zu Hause, wenn ich nicht essen gehen kann. Und das ist ein bisschen aufwendiger, da habe ich sonst nicht die Zeit für, aber mal mit der ganzen Familie Sushi machen, ging ja bei uns genauso. Also wir haben auf einmal angefangen zu backen und zu kochen, ja, mehr als sonst.
Ja. Genau, also das ist der Effekt, der jetzt im Nachhinein entstanden ist. Ne? Die Situation, von der ich gerade berichtet habe, das war tatsächlich sehr, sehr viel auf Hamsterkäufe zurückzuführen. Aber genau, ich hätte fast gesagt, Post-Covid, aber wir sind natürlich noch mittendrin, aber zumindest post dieser ganz schlimmen Phase, wo niemand so richtig wusste, was abgeht, ist genau das der Effekt. Also Leute kaufen bei Reißhunger, weil sie Grundnahrungsmittel kaufen wollen, kontaktlos kaufen wollen und weil sie nicht mehr oder weniger gerne in Restaurants gehen oder weniger häufig in Restaurants gehen und einfach vielleicht mehr Zeit haben und mehr Lust haben, sich zu Hause mal was zu kochen und irgendwie was anders zu machen, so, ne? Und das sind alles so Effekte, die haben dazu geführt, dass wir stark davon profitiert haben, auch wenn wir, ich kann es nur wiederholen, natürlich persönlich alle total betroffen sind und irgendwie es lieber hätten, dass diese Situation nicht passiert wäre.
Klar, also ihr hattet das nicht allzu sehr in der Hand, dass ihr davon Profiteure seid, aber ich sehe auch einige Leute, die trotzdem dann überlegen, Mist, es ist jetzt so, wie es ist, es hilft nichts zu jammern, wie kann ich jetzt mein Geschäftsmodell eigentlich zügig umstellen, damit ja, ich nicht wirklich große Probleme bekomme. Und da fällt es ja vielen sehr schwer. Aber das wäre nochmal ein Thema für eine ganze Stunde, irgendwie darüber absolut zu sprechen, wie man irgendwie sein Geschäftsmodell in Krisensituationen anpasst und irgendwie vielleicht guckt, wo Wachstum und Ähnliches herkommen können.
Ja, absolut.
So, Vielen Dank für deine Zeit. Hat extrem viel Spaß
danke
gemacht.
Auch. Und ja, mir auch. Vielen Dank.
Ich habe sehr viel über Reis gelernt und fühle mich ganz schlecht, dass ich bisher Reis so gegessen habe, wie ich ihn gegessen habe und werde das nie wieder so tun wie bisher und werde mich jetzt etwas intensiver damit beschäftigen und habe, glaube ich,
noch viel nachzuholen. Ich
starte dich aus. Oh, juhu. Also, vielen Dank.
Ja, danke auch. Dankeschön.